An dieser Stelle sage ich dann normalerweise etwas über den Autor, J.J. Froskel. Über den kann ich gar nichts sagen, weil ich habe noch nie eine Zeile von ihm gelesen. Und Wolfgang Schiffer möchte überhaupt nicht gelobt werden und den kennen Sie ja wahrscheinlich sowieso alle. Also habe ich gedacht, heute Morgen unter der Dusche, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ja, was sage ich denn hier? Und dann ist mir klar geworden, Wolfgang hatte ja ausgerechnet, dass er 104 Jahre alt werden muss, um dieses ganze Werk hier in dem Rhythmus, den wir uns so vorgestellt haben, zu lesen. Dann dachte ich, da muss ich 94 werden. Da fiel mir auf, ups, das sind ja 32 Jahre. Dann dachte ich, im Vergleich, da ist die Proust-Lesung in der Lengfeldschen nichts dagegen. Und dann wurde mir klar, dass man dafür natürlich auch ein ganz anderes Publikum braucht. Also wir bräuchten eigentlich dafür ein Publikum wie FC-Fans. Ja, also ich meine, anders als bei den FC-Fans kann man hier nie eine Enttäuschung erleben.
Man braucht auch keine Fahne.
Man braucht auch keine Fahne. Aber ich möchte Sie wirklich animieren und bitten und herzlich bitten, das überall hinzutragen, weil wir brauchen Sie. Also damit das funktioniert, muss erstens auch der Freiraum, der dieses Jahr 15 Jahre alt wird, noch 32 Jahre älter werden. Und dass wir überlebt haben als kleiner Kulturverein, wo jeder gewinnt, aber keiner verdient, das an sich ist, finde ich, nach 15 Jahren schon ein Wunder. Aber damit das klappt, da brauchen wir noch ein viel größeres Wunder und dafür brauchen wir Sie. Also ich möchte Sie herzlich bitten, wenn es Ihnen gefällt, und davon bin ich überzeugt, das weiterzutragen, regelmäßig zu kommen. Das ist auch vielleicht wie wenn man in einem Fußballverein spielt, da kann man auch nicht nur zum Training kommen, sondern muss auch sonntags zu den Spielen gehen. Also dass Sie das als Verpflichtung annehmen. Und dann haben wir uns auch überlegt, was soll es jetzt kosten? Also normalerweise kosten die Lesungen im Freiraum 8 Euro. Unsere Buchhändlerin, die Frau Roland von Ulitzkis, die sagte, das ist viel zu wenig. Hier haben wir gedacht, 8 Euro ist viel zu viel. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir dann vielleicht so eine Karte machen. Also wie wenn man einen Kaffee kauft, dann kriegt man immer so ein Stempelchen. Dann hätten wir hier endlich auch mal ein Stempelchen, weil wir haben ja noch nicht mal Karten oder Tickets. Und haben uns dann überlegt, vielleicht gibt es dann so einen Zehner für 30 Euro. Das heißt, dann würde eine Lesung 3 Euro kosten. Aber da sind wir ja, und wir haben ja 32 Jahre Zeit. Wir müssen uns natürlich immer wieder den Gegebenheiten anpassen. Und jetzt höre ich auf. Und wer möchte noch einen Kaffee? Wer war das? Dann geht's los. Okay.
Also. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich greife das mal auf, das war schon so humorvoll, dass man schon ein bisschen Mühe hat, das vielleicht mit dem Werk hinterher, das durchaus auch gelegentlich von Humor geprägt ist, zu toppen. Ich will kurz noch mal den Gedanken der 104 Jahre aufgreifen. Das ist natürlich ein Scherz, das ist klar. Aber um auf den Appell einzugehen, wenn sich so etwas wie eine Fangemeinde bildet, kann man natürlich auch mit der Fangemeinde darüber reden, ob man vielleicht mal einen ganzen Sonntagnachmittag sich mit dem Werk beschäftigt oder einen ganzen Abend, ob man die Frequenz verändert, ob man sie erhöht, ob man auch, weil alle es inzwischen schon selbst gelesen haben, also sozusagen aus lauter Neugier weitergelesen haben, auch mal ein Kapitel oder zwei überspringt. Also ich würde sagen, wir müssen nicht unbedingt alle so alt werden, um das bis zum Ende. Aber schön wäre es ja trotzdem, wenn wir irgendwie noch dabei bei guter Laune bleiben. Ich will Ihnen ganz kurz sagen, und dann wird auch nur gelesen. Ich will Ihnen vorab, bevor ich was erkläre zu dem Romanzyklus oder ein paar Sachen dazu sage, man muss keine Angst haben, mal eine Lesung zu verpassen. Ich glaube, hier schlägt man aus jeder Seite, die gelesen wird, für sich irgendeinen Funken, der einen amüsiert oder der einen traurig stimmt, weil es ist ein Werk, das oszilliert zwischen einer Einschätzung, die ein Kritiker gegeben hat, nämlich eine Soap-Opera für Intellektuelle, und ein anderer sagt, es ist die niederländische Fassung von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Also dazwischen bewegen sich hier 5.520 Seiten. Es ist, wenn man so will, eine fiktionalisierte, eine leicht fiktionalisierte Berufsbiografie. Denn Gigi Voskoll, der Autor, hat in einem volkskundlichen Büro, in einem volkskundlichen Institut, das real existiert, gearbeitet und sich nach seiner Pensionierung, ich glaube, das war 1989, hat er sich mit einem Herrn Martin Koning ein literarisches Alter Ego geschaffen und sich nun all seine Erfahrungen, die er in diesem volkskundlichen Büro, in diesem Institut gemacht hat, von der Seele zu schreiben. Erfahrungen, die mit den Untersuchungsgegenständen eines volkskundlichen Büros zu tun haben, die manchmal recht aberwitzig sind. Also, wie ist das denn eigentlich mit dem Glauben an Wichtelmännchen und was macht man in den unterschiedlichen Regionen der Niederlande und Flandern mit der Nachgeburt des Pferdes? Verbrennt man die oder hängt man die in den Baum? Ganz große Projekte, auch international, werden in Angriff genommen. Und da ist am Anfang, wir werden ihn gleich kennenlernen, ein sehr geschickter, sehr rühriger Direktor namens Herr Bertha, der ständig neue Ideen gebiert, um dieses Büro wachsen zu lassen, zu einem Institut wachsen zu lassen, immer größer werden zu lassen. In den Niederlanden, ganz kurz noch, waren diese 7 Bände, die zwischen 96 und 2000 erschienen sind, ein unglaublicher Erfolg. Da gab es also eine richtige Fangemeinde, die kann man vergleichen mit der Harry Potter Gemeinde. Also wenn ein neuer Band erschien, dann hat man schon vor der Buchhandlung gewartet und wollte unbedingt diesen neuen Band haben und hat dann hinterher auch kam es dann zu Arbeitsstillständen, weil die gelesen hatten, darüber erstmal diskutieren mussten, was da so Neues drinsteht und so weiter und so weiter. Es hat Talkshows gegeben, also wo die Realpersonen dann auch in einer Diskussionsrunde saßen und sich entweder als eine solche zu erkennen gegeben haben oder nicht. Es gab Führungen in dem realen Institut, dem Mertens-Institut, wo die Realpersonen dann so ihre literarischen Namen als Schildchen hier so getragen haben und rundgegangen sind. Es gab eine endlos Hörspielserie, ich glaube, die gibt es noch und wird immer noch so. Und damit höre ich jetzt auch auf. Das Ganze ist geschrieben in einem ganz schmucklosen, sehr effektiven Stil. Da werden nicht viele Worte gemacht, da geht es nicht um Metaphern und um irgendwas, sondern es geht wirklich um Büroalltag. Und damit lade ich Sie jetzt ganz herzlich ein in unser Büro. In Büros ist es laut. Machen Sie also, bitte gehen Sie zum Kaffee, holen Sie sich was, wie auch immer. In Büros werden auch Fehler gemacht. Sehen Sie mir also nach, wenn ich mich verspreche oder mal ein sehr kompliziertes niederländisches Wort vielleicht nicht ganz so richtig ausspreche, wie es sich anhören sollte. So. Und wenn Sie weitere Fragen hinterher haben zu dem Werk, dann darf ich für heute sagen, der Lektor, der das im Original und in der Übersetzung mindestens 3 bis 4 Mal gelesen hat, der sitzt hier vorne. Und dem können Sie nachher alles fragen, weil der kennt sich viel besser damit aus als ich. Ich versuche nur, die Voskoll'sche Stimme zu sein. So, jetzt geht's los. Tag, Herr Bertha, sagte er. Herr Bertha stand in der halb geöffneten Tür und blickte ihn unbewegt an, als kämen sie ungelegen. Dann spitzte er die Lippen und nickte kurz. Tag, Martin. Er zwinkerte, ein nervöser Tick. »Das ist Nikolin«, sagte Martin. Herr Bertha nickte ein weiteres Mal und reichte ihr die Hand. »Tag, Frau Koning«, beim T stotterte er kurz. Er richtete sich auf, schien für einen Moment zu zögern und trat dann zur Seite. »Kommt rein!« »Wir kommen doch nicht ungelegen«, fragte Martin, während Bertha die Tür hinter ihnen schloss. »Ihr kommt nicht ungelegen«, antwortete Bertha kurz angebunden. »Ich gehe mal vor.« Berthas Zimmer wurde von einer Stehlampe mit rot geblümtem Pergamentschirm sowie einer kleineren Lampe auf dem Kaminsims erleuchtet, deren roter Schirm am unteren Rand mit Perlenschnüren verziert war. Im Schein der Stehlampe standen ein Sessel und ein Hocker, auf dem eine aufgeschlagene Zeitung lag. Das Licht reichte bis zum unteren Rand der schweren, dunklen Vorhänge, die den Raum vom Fußboden bis zur Decke von der Außenwelt abtrennten. Die seitlichen Wände sowie die Flächen beiderseits der Schiebetür standen voll mit Büchern in tiefen, braunen Regalen, die ebenfalls bis zur Decke reichten und halb im Dunkeln lagen. »Setzt euch«, sagte Bertha. Sie setzten sich auf ein Sofa, das ein wenig schräg in einer Ecke des Raumes stand, während Bertha ihnen gegenüber in einem Sessel außerhalb des Lichtscheins Platz nahm. Von der Stelle, an der Marten saß, konnte er im vorderen Zimmer einen großen Tisch erkennen, vollgestapelt mit Büchern, zwischen denen eine von einer Schreibtischlampe beleuchtete Schreibmaschine stand. In der Maschine steckte ein Blatt Papier, daneben lag ein aufgeschlagenes Buch. »Waren Sie gerade am Arbeiten?« fragte er. »Ich bin immer am Arbeiten«, antwortete Bertha. Er sah Marten unbewegt an. »Ich hab dich lange nicht gesehen.« Es klang vorwurfsvoll. »Wir haben ein Jahr in Groningen gewohnt«, sagte Marten. »Ich war dort Lehrer.« Bertha nickte. »Ich war auch Lehrer«, erwiderte er, als ob das die Sache besser mache. »Und was tust du jetzt?« »Nichts, nichts«, wiederholte Bertha. Er spitzte seine Lippen halb erstaunt, halb ironisch. »Ich glaube, ich wäre darüber nicht so begeistert.« Er stand auf. »Wollt ihr vielleicht eine Tasse Tee?« »Ob es ihm passt, dass wir hergekommen sind?« fragte Nicoline, als Bertha das Zimmer verlassen hatte. »Natürlich passt es ihm«, sagte Marten entschieden, aber er war sich seiner Sache nicht sicher. Er ließ seinen Blick über die große, eingerahmte Zeichnung eines Bauernjungen schweifen, ein Werk von Turop oder von Van Keunenburg, betrachtete das Batiktuch, das dahinter über den Kaminsims drapiert war, sowie die dunklen Möbel und bestickten Kissen, die dem Raum etwas Unvergängliches gaben. Ein Eindruck, der durch das langsame Ticken einer Pendeluhr im vorderen Zimmer noch verstärkt wurde. Es hing ein leichter, etwas drückender Parfümgeruch im Raum, der ihn vage an das Zimmer seiner Großmutter erinnerte, in den letzten Jahren vor ihrem Tod. »Von Klaas de Reuter höre ich auch nichts mehr«, sagte Bertha, als er wieder in den Raum kam. Vorsichtig hantierte er mit einer Teekanne, die in einem gestrickten Kannenwärmer in den Farben rosa, braun und blau steckte, aus dem nur der Griff und die Tülle herausragten. »Der ist auch Lehrer«, sagte Marten. »Das weiß ich«, antwortete Bertha trocken. »Aber ist das ein Grund, mich nicht mehr zu besuchen?« »Vielleicht hat er zu viel zu tun«, wandte Nicoline ein. Sie lachte nervös. »Wir haben alle viel zu tun«, sagte Bertha und verzog dabei ironisch seine Mundwinkel. »Außer Marten natürlich. Möchtet ihr Milch und Zucker?« Sie bekamen einen Keks aus einer alten Blechtrommel, deren Blümchenmuster bereits an mehreren Stellen verschlissen war. »Und jetzt schreibst du sicher an deiner Doktorarbeit«, sagte Bertha. Er sah Marten forschend an, führte den Keks zum Mund und biss ein kleines Stück ab. »Ich schreibe keine Doktorarbeit.« »Du schreibst keine Doktorarbeit?« Es klang erstaunt, doch Marten hatte den Eindruck, hinter diesem Erstaunen auch ein wenig Ironie herauszuhören. »Ich dachte immer, das Erste, was einer macht, wenn er mit dem Studium fertig ist, ist das Schreiben einer Doktorarbeit.« »Aber Sie haben das doch auch nicht gemacht.« Bertha lächelte. Nun trat die Ironie deutlich zutage. »Ich bin ein ganz schlechtes Beispiel. Ich würde es gar nicht gern sehen, wenn du mich zum Vorbild nehmen würdest.« Marten lachte. »Ich hasse Leute, die eine Doktorarbeit nur wegen des Doktortitels schreiben. Wenn man etwas zu sagen hat, kann man das auch ohne Doktorarbeit tun. Und ich habe nichts zu sagen.« »Und was meint deine Frau dazu?« »Ich finde, er hat recht«, sagte Nicoline. »Ich würde nicht wollen, dass er eine Doktorarbeit schreibt.« Sie lachte wieder nervös. Ihre Antwort überraschte Bertha sichtlich. Er zog seine Augenbrauen hoch und sah sie kurz an, bevor er sich wieder Marten zuwandte. »Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine einzige originelle Idee gehabt«, sagte er mit Nachdruck. Trotzdem habe ich eine Doktorarbeit geschrieben. Ein bisschen spät zwar, und ich glaube auch nicht, dass sie jemand gelesen hat, außer meinem Doktorvater natürlich. Aber ich danke unserem lieben Herrgott noch immer Tag für Tag, dass ich sie habe beenden dürfen. Marten lauschte amüsiert, ohne darauf einzugehen. Über sich hörte er Schritte und fragte sich, ob es Karel Ravelli war. Er hatte wie immer den Eindruck, dass Werther seinen Besuch zum Anlass nahm, die ganze Welt an der Nase herumzuführen. In seinen Augen war Werther der Beweis dafür, dass man sich so weit von der Außenwelt abschirmen konnte, dass man unangreifbar blieb. Das zog ihn an. »Irgendwann werde ich wohl wieder eine Arbeit annehmen müssen«, antwortete er auf eine Frage Berthas, »aber ich glaube nicht, dass ich wieder unterrichten werde.« Bertha schien einen Augenblick zu zögern. »Ich habe«, sagte er mit einer kurzen Kopfbewegung, um sein Stottern unter Kontrolle zu bringen, »eine Stelle für dich.« Er sah ihn ernst an. »Wenn du willst, kannst du sie haben.« Das Angebot überraschte Marten. »Ich kann für die Arbeiten am Atlas der Volkskultur einen wissenschaftlichen Beamten einstellen«, sagte Bertha langsam und präzise. Marten erinnerte sich vage aus seiner Studienzeit, dass es sich dabei um ein Projekt handelte, die Bertha schon vor dem Krieg ins Leben gerufen hatte. Danach war es dann auf die lange Bank geschoben worden, weil es zu sehr an das Interesse der Nazis für das niederländische Volkstum erinnerte. Unter den Studenten wurde dann auch verächtlich darüber gesprochen. Nun, da Marten selbst Arbeit suchte, sprach es ihn an. Wenn es noch irgendwo im niederländischen Wissenschaftssystem einen Winkel ohne auch nur den geringsten Anspruch auf irgendetwas gab, dann ließ er sich hier finden. »Ich könnte es versuchen«, sagte er, ohne lange zu überlegen. Bertha nickte. »Dann solltest du noch mal darüber nachdenken und mich nächste Woche im Büro besuchen, um mir zu erzählen, warum du es versuchen willst.« Dieser Vorbehalt wirkte ernüchternd auf Marten. Er bedauerte, auf das Angebot eingegangen zu sein und verspürte für einen Augenblick den Drang, seine Worte wieder zurückzunehmen. Unglücklich hörte er Bertha zu, der sich Nikolin zugewandt hatte, und registrierte ihre Antworten, ohne dass die Bedeutung ihrer Worte zu ihm durchdrang. Erst als Werther den Genever brachte, kam er allmählich wieder zu sich. Als sie sehr viel später das Haus verließen, wusste er zwar noch, dass irgendetwas Unangenehmes gesagt worden war, doch was genau, wusste er nicht mehr. »Nennen Sie mich ruhig Nikolin«, sagte sie, als Bertha sie erneut mit Frau Koning ansprach. »Tag, Nikolin«, sagte Bertha feierlich. »Ich hoffe, dass ich euch bald einmal wiedersehe.« Er machte eine kurze Pause. »Dann, wenn Marten erst einmal im Büro ist.« »Warum hast du bloß gesagt, dass du es tun willst?« fragte sie, nachdem sie die erste Seitenstraße überquert hatten. »Ich muss doch eine Arbeit haben«, antwortete er verstimmt. »Aber doch nicht unbedingt in der Wissenschaft. Was macht das schon aus, ob man in der Wissenschaft arbeitet oder woanders? Ich dachte, du kannst Wissenschaftler nicht ausstehen.« »Nein, nur Wissenschaftler, die ihren Status daraus ableiten, die glauben, dass es von Bedeutung ist. Du brauchst nicht zu schreien.« Er beherrschte sich. »Ich schreie nicht.« Er fühlte sich durch ihre Worte in die Enge getrieben und sah keinen Ausweg. »Ich habe dich doch nur was gefragt. Was soll ich sonst tun? Wieder Lehrer werden? Es wird ja wohl auch noch etwas anderes geben.« »Was denn?« »Jetzt schreist du schon wieder.« »Was denn?« wiederholte er übertrieben. »Wir haben jetzt doch wohl gesehen, dass ich das nicht kann, Leute um Arbeit bitten und die Hand aufhalten. Und wenn ich mir wieder Arbeit suche? Für dich ist das noch schlimmer als für mich.« Sie blieb die Antwort darauf schuldig. Dies gab ihm Sicherheit genug, um seine Gedanken zu ordnen. »Bertha nimmt es selbst auch nicht ernst«, sagte er. »Er kann jedenfalls relativieren Und sein Büro genießt keinerlei Ansehen. Alle finden es nur lächerlich. Warum existiert es dann? Weil er Grips hat, sagt er überzeugt. Er tut gerade so viel, um sich zu halten. Und was einmal da ist, wird so schnell nicht wieder abgeschafft. Er blickte zur Seite, weil sie nicht reagierte. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es doch wieder aufgeben. Ich habe doch auch das Lehrerdasein aufgegeben. Ja, sagte sie zögernd. Er kannte das Büro durch ein Praktikum während seines Studiums. Es befand sich im Hof des Hauptbüros, dem es auch organisatorisch angehörte und bestand aus 3 Räumen. Bertha saß im hinteren Raum, der in 2 Hälften geteilt war. Ihm gehörte die Hälfte, die zum Hof hinlag. Das Mobiliar bestand aus einem außergewöhnlich großen Schreibtisch mit einem Aufsatz, der vor langer Zeit einmal einem berühmten Sprachwissenschaftler gehört hatte, einer Sitzgruppe aus 3 Sesseln sowie einem langen Tisch, der zum größten Teil mit Stapeln von Büchern und Papieren bedeckt war. An den 3 Wänden waren Bücherregale angebracht. Die Tür befand sich in der Ecke neben dem Fenster und hatte in der oberen Hälfte 6 Glasscheiben, von denen die beiden untersten von der anderen Seite mit einem rosafarbenen Vorhang zugehängt waren, so dass Bertha keinen Einblick in den mittleren Raum hatte, den sich Fräulein Hahn und der Zeichner teilten. Im ersten Raum war der Rest des Personals untergebracht, abgesehen vom Hausmeister, der in seiner Pförtnerloge am Anfang des Flurs bei der Eingangstür saß. Er stand auf der Schwelle seines kleinen Verschlags, als Marten die Tür aufstieß und den Flur betrat. »Tag, Herr de Bruyn«, sagte Marten. »So, der Koning«, antwortete der Mann erfreulich im plattesten Amsterdamer Dialekt. »Junge, das ist lange her.« Es überraschte Marten, dass man ihn wiedererkannte und er offenbar immer noch dazugehörte. »Verdammt lange«, sagte er mit einem Lächeln. »Ich bin mit Herrn Bertha verabredet.« »Und wie geht's deinem Vater?«, fragte de Bruyn vertraulich, während sie sich durch den langen Flur zu Berthas Raum begaben, denn wie sein Vater war auch de Bruyn ein alter Sozialist. Das schuf ein Band, von dem Marten in diesem Fall profitierte. Außerdem war de Bruyn ein waschechter Amsterdamer, was ihm in den Augen Martens die Überlegenheit eines Mannes verlieh, der hier zu Hause war. Er ging voran, betrat den ersten Raum, in dem Marten im Vorbeigehen unter den Leuten, die dort an den Schreibtischen saßen, auf den ersten Blick kein bekanntes Gesicht entdecken konnte. Den Zeichner in seinem weißen Kittel, der im mittleren Raum auf einem hohen Hocker hinter seinem Zeichenbrett am Fenster saß, erkannte er jedoch sofort und dieser ihn ebenfalls. »Ah, der Koning«, rief der eine Spur zu laut, »schaust du auch mal wieder vorbei?« Er begann wiehernd zu lachen, ein verkrampftes Lachen, bei dem sein Gesicht für einige Augenblicke zu einer Grimasse erstarrte und streckte die Hand aus. Marten lächelte reserviert. Der Mann irritierte ihn. »Tag, Herr van Iperen«, sagte er und drückte ihm die Hand. De Bruyn hatte inzwischen die letzte Tür geöffnet, nachdem er zuvor angeklopft hatte. »Herr Bertha, hier ist der Herr Koning.« »Lass ihn nur eintreten«, hörte er Bertha aus der Ferne antworten. Verglichen mit der flachen, tonlosen Stimme de Bruyns klang die von Bertha äußerst nuanciert und ein wenig feminin. Er stand neben seinem Stuhl, als Marten den Raum betrat, kam ihm mit steifen Bewegungen entgegen und reichte ihm die Hand. »Setz dich«, sagte er ernst, mit einem Nicken in Richtung der Sitzgruppe. Sie setzten sich an den kleinen, runden Tisch, beide mit einem Bücherregal im Rücken. »Möchtest du rauchen?« »Nein, danke«, sagte Marten. Sie schwiegen einige Augenblicke. Bertha sah ihn unbewegt und ein wenig ironisch an. Er verzog den Mund und spitzte die Lippen. »Und weißt du schon, weshalb du hier arbeiten willst?« »In erster Linie, weil es keinen Anspruch auf irgendetwas erhebt.« Seine Antwort überraschte Bertha. Er zog die Augenbrauen hoch. »Das bedeutet doch hoffentlich nicht, dass du dir hier kein Bein ausreißen willst?« Er stotterte kurz. Nein, so war das nicht gemeint. Bertha sah ihn prüfend an, als frage er sich, was Martin damit meinte. Der lächelte schuldbewusst. Ich werde meine Sache so gut machen, wie es mir möglich ist. So wie ein Tischler einen Schrank macht. Und was spricht dich dann so besonders daran an? Denn ein Schrank ist es nicht. Das weiß ich natürlich noch nicht. Aber wenn es das ist, was ich denke, dann interessiere ich mich vor allem für die Frage, warum Menschen diese Dinge glauben und tun. Also für die Psychologie. Bertha nickte. Das hat mich auch immer interessiert. Es klang aufrichtig. Doch wie bei so vielem, was Bertha sagte, hatte Martin zugleich das Gefühl, dass es sich um nicht mehr als einen Schritt in einem rituellen Tanz handelte. Und das amüsierte ihn. Sie schwiegen eine Weile. Hast du schon darüber nachgedacht, was du verdienen möchtest? Die Frage durchbrach die Vertraulichkeit. Das weiß ich nicht, wehrte er ab. Das sollten Sie einfach bestimmen. Bertha nickte bedächtig. Ich werde der Kommission vorschlagen, dich einzustellen. Auf dem Rückweg traf Martin im ersten Raum auf Kurt Wiegel, den Bibliothekar. Er kannte ihn noch aus seiner Studienzeit. »Hey, was machst du denn hier?« fragte Wiegel erstaunt. Es klang nicht besonders freundlich. Auch früher schon hatte er Martin das Gefühl vermittelt, als hätte dieser ihm ein unverzeihliches Unrecht angetan. »Ich werde hier vielleicht arbeiten«, antwortete Martin. Er bemerkte, dass ein älterer Mann, der hinter Wiegel an einem Schreibtisch saß und arbeitete, den Kopf hob und ihn ansah. »Das ist nicht dein Ernst«, sagte Wiegel ohne eine Spur von Freude. »Komm mal mit.« Er ging mit kleinen, stolzierenden Schritten voran in den hinteren Teil des Raumes, der hinter einem Bücherregal verborgen lag, das den Raum teilte. Seine Art zu gehen erinnerte an die von Bertha, und unter den Studenten ging man davon aus, dass es einst als Imitation angefangen hatte, wie so vieles bei Wiechel, der ein Meister im Imitieren war. »Kennst du Herrn Wehrmann?« fragte er mit einer Kopfbewegung hin zu einem dicken Mann, der mit dem Rücken zu ihnen vor einer Reihe von Registraturschränken saß und damit beschäftigt war, Zeitungsausschnitte einzusortieren. »Ach, Herr Wiechel«, sagte der Mann, ohne Martin zu beachten. »Hier habe ich so einen merkwürdigen Ausschnitt, man könnte sogar sagen, einen sehr merkwürdigen.« Mühsam richtete er sich aus seiner hockenden Stellung auf und reichte Wiegel einen Ausschnitt. Sein Kopf war feuerrot. Er trug ebenfalls ein rotes Oberhemd, das am Hals offen stand, sowie eine weite, unförmige Hose. »Gleich, Herr Wehrmann«, wehrte Wiegel ab, »ich habe gerade Besuch.« Er schob einen Stuhl an seinen Schreibtisch. »Setz dich«, forderte er Martin auf. »Hätte dir nicht etwas Besseres einfallen können?« »Nein«, antwortete Martin. Weil er nie wusste, was dieser Mann wirklich meinte und wann er einen Scherz machte, fühlte er sich in seiner Gegenwart unbehaglich. Wiegel lachte freudlos. »Der eine weiß nicht, wie er hier wegkommen soll, und der andere kommt freiwillig zum Arbeiten her. Gab es keine Stelle an der Universität?« »Ich möchte nicht mal daran denken.« Hinter sich hörte er Wehrmann herumkramen und stöhnen. Sollte er tatsächlich eingestellt werden, dann wollte er lieber nicht in dieser Ecke arbeiten müssen. »Oder als Lehrer?« fuhr Wiegel fort. »Du bist doch auch Lehrer gewesen und hast es aufgegeben.« Wiegel lachte. »Kennst du die Geschichte von dem Lehrer aus Mackem?« Martin schüttelte den Kopf. »Schade, ich auch nicht.« Der Scherz bereitete ihm einen Heidenspaß, doch plötzlich wurde er ernst. »Aber mal ehrlich, es lässt sich hier aushalten, zumindest wenn du Sinn für Humor hast.« Nicolin war beim Staubsaugen. Als er das Haus betrat, schaute sie auf und schaltete mit dem Fuß den Staubsauger aus. »Und, wie war es?« »Er wird es der Kommission vorschlagen.« Er lächelte schuldbewusst. »Aber hat er denn nichts gefragt?« »Ich glaube, ihm wäre jede Antwort recht gewesen.« »Aber du hast ihm doch sicher gesagt, dass du die Wissenschaft verabscheust.« Ich habe gesagt, es würde mich ansprechen, dass diese Arbeit keinen Anspruch auf irgendetwas erhebt. Er hatte den Eindruck, dass diese Antwort sie nur halb zufriedenstellte. Doch sie sagte nichts. Sie brachte den Staubsauger weg und ging in die Küche, um Kaffee zu machen. Er setzte sich auf die Couch und blickte vor sich hin. Er fühlte sich leer und vielleicht auch ein wenig bedroht. Er konnte es nicht eindeutig bestimmen. Unsinn, dachte er missmutig, ebenso gut könnte man damit zufrieden sein. Er schaute hoch. Sie kam mit dem Kaffee ins Zimmer. »Warum weinst du?« fragte er verstimmt. »Ich weine nicht«, antwortete sie mit erstickter Stimme. Die Tränen liefen über ihre Wangen. »Und ob du weinst? Ich hatte gehofft, ich hatte so gehofft, du würdest es nicht tun. Ich fand es so schön zusammen mit dir.« Es rührte ihn. Er hockte sich neben ihren Stuhl und ergriff ihre Hand. »Aber jedoch hat doch eine Stelle.« Er bewegte ihre Hand, die schlaff in der seinen hing, hin und her. »Aber Knöllchen, jeder hat doch eine Stelle.« »Bis auf uns«, sagte sie schniefend. »Gib mir mal dein Taschentuch.« Er reichte ihr sein Taschentuch und wartete, während sie sich die Nase schneuzte. »Und arbeiten ist doch ein Kompromiss«, sagte sie. »Du hast es selbst gesagt.« »Aber ich habe nie gesagt, dass ich diesen Kompromiss nicht schließen würde.« »Das hatte ich aber gehofft. Ich hatte gehofft, dass wir für immer zusammenbleiben und gemeinsam sterben würden.« Sie begann laut zu schluchzen. Er lachte, weil es so pathetisch klang. »Das können wir doch immer noch.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, nicht wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit bist. Ich fand es schrecklich, als du Lehrer warst. Ich war so froh, als du gekündigt hast und wir wieder nach Amsterdam zurückgegangen sind.« Er kämpfte seine Rührung nieder, stand auf und setzte sich wieder auf die Couch. »Man muss nun mal Geld verdienen. Und immer wieder eine andere Stelle, das kann ich nicht. Das hat sich doch jetzt gezeigt. Außerdem kann ich jederzeit wieder kündigen.« Es klang nicht sehr logisch. Er war auch nicht in der Lage, logisch zu denken. »Du bist lieb.« Sie streckte ihre Hand aus. »Vergiss es, es war nicht fair. Natürlich musst du eine Arbeit annehmen. Ich kann es nur nicht ertragen, dass unser Leben zu Ende sein könnte.« »Aber unser Leben ist doch nicht zu Ende«, sagte er lachend. »Du verstehst schon, was ich meine.« Es ärgerte sie, dass er sie nicht verstehen wollte. »Natürlich das Leben, das wir jetzt führen.« Er verstand. Doch der Gedanke ängstigte ihn so sehr, dass er ihn gar nicht erst aufkommen lassen wollte. 2 Wochen später kam ein Brief vom Büro, adressiert an Herrn M. Koning. Er lautete: »Ich habe die Ehre, Ihnen die gestrige Entscheidung der Kommission mitzuteilen, wonach Sie zum 1. Juli des Jahres zum wissenschaftlichen Beamten im unteren Rang berufen werden. Über eine kurze Mitteilung, ob Sie die Stelle annehmen, würde ich mich freuen. Der Schriftführer der Kommission, A.P. Bertha.« Vielleicht hätte Martin der förmliche Charakter des Briefes erschreckt, wenn ihm nicht sofort aufgefallen wäre, dass Bertha bei Martens und bei seinem eigenen Namen die Titel weggelassen hatte, als ob er ihm damit zuzwinkern wollte. Außerdem befand sich im Umschlag ein 2. Brief, der jede Spur von Misstrauen beseitigte. »Lieber Martin, nach dem offiziellen Brief, den ich dir schrieb, möchte ich dir etwas weniger formell in kurzen Worten sagen, dass es für mich eine sehr angenehme Vorstellung ist, dass du deinen 31. Geburtstag in unserem Büro feiern wirst. Ich gehe am kommenden Samstagmorgen in die Ferien und werde ungefähr einen Monat wegbleiben, doch ich freue mich schon darauf, dich an deinem ersten Arbeitstag begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen auch an deine Frau, dein A.P. Bertha.« Es scheint den Unterschied zwischen das mit scharfem S und das nicht zu kennen, sagte Nicolin verwundert, als sie den Brief gelesen hatte. Das hätte ich nicht von Herrn Bertha erwartet. Marten wunderte es ebenfalls, aber er fand es menschlich. Es verriet die Nonchalance, die seinen Eindruck, dass es zwei Berthas gäbe, noch verstärkte. Er hatte zuerst seine Mutter am Telefon. »Tag, Marten«, sagte sie herzlich, »ich werde Klaas eben rufen.« Während er wartete, hörte er ganz in der Nähe das Singen des Vogels und, weiter entfernt aus der Tiefe des Hauses, Klaas Stimme. Die Zimmertür quietschte, seine Schritte kamen näher, es rumorte im Hörer. »Hoi!« »Ha«, sagte Marten, »wie geht's?« »Beschissen, aber das wusstest du ja schon, sonst hättest du nicht gefragt. Ich kenne dich.« »Das glaubst du zumindest.« »Kenne ich dich etwa nicht?« fragte Klaas mit gespielter Bosheit. »Was gibt's?« »Ich habe einen Job. Bei Bertha.« Es war einen Moment still. »Bei Bertha?« Seine Stimme klang plötzlich merkwürdig. »Warum in Gottes Namen?« »Weil unser Geld alle ist.« »Dann muss man doch nicht gleich eine Stelle bei Bertha annehmen.« Seine Reaktion überraschte Marten. Von Klaas hatte er eher Zustimmung erwartet. Wir waren zufällig bei einem Besuch bei ihm und da stellte sich heraus, dass er einen Job hatte für den Atlas, für die Volkskultur. Es klang ein wenig wie eine Entschuldigung. Warum bist du da nicht lieber Lehrer geblieben? Es gibt im Augenblick genügend freie Stelle. Weil ich das eine Katastrophe fand, als ob ich bei lebendigem Leib begraben würde. Ich finde es im Gegenteil eher inspirierend. Ja, du glaubst an den Umgang mit der Jugend. Klaas Reaktion ärgerte ihn. Er hatte das Gefühl, dass sie dieses Gespräch bereits 100-mal geführt hatten, mehr oder weniger mit denselben Argumenten. Von der Illusion, dass man jung bleibt, indem man einem durch und durch unkritischen Publikum erbauliche Vorträge über dessen Zukunft hält, war er nach dem Jahr, in dem er Lehrer gewesen war, nichts mehr glaubhaft übrig geblieben. Wenn er diese Illusion denn überhaupt jemals gehabt hatte. Außerdem war er zu der Überzeugung gelangt, dass die pflichtgemäße Verabreichung maßgeschneiderten, programmierten Wissens mehr Schaden als Nutzen bringt. Ein Standpunkt, bei der Klaas jedes Mal, wenn er ihn in ihren Gesprächen zu erläutern versuchte, großen Ärger verursachte. »Sonst wäre ich nicht Lehrer geworden. Und deshalb will ich kein Lehrer mehr sein. Dann mal tschüss«, sagte Klaas launisch. »Mach's gut.« Der Hörer wurde aufgelegt. »Was hat er gesagt?«, fragte Nicolin. »Er meint, dass ich wieder Lehrer hätte werden sollen.« Er versuchte, Klaas Reaktion einzuordnen, doch es gelang ihm nicht. Von seinen Freunden war gerade Klaas derjenige, der den Kontakt mit Bertha gepflegt hatte. Er erinnerte sich, dass er ihm noch hatte erzählen wollen, dass Bertha nach ihm gefragt hatte. Durch die unerwartete Wendung des Gesprächs war daraus nichts geworden. »Da war etwas, was ihm nicht passte«, sagte er nachdenklich. Telefongespräche mit Klaas gehen immer daneben. Man kann mit Klaas nicht telefonieren. Das schien ihm eine annehmbare Erklärung zu sein. »Du kannst über Mittag wohl nicht nach Hause kommen?«, fragte sie. Das schien ihm unwahrscheinlich. Er hatte vergessen, wie lange er mittags frei hatte, aber bestimmt nicht mehr als eine Stunde, und von ihrer Wohnung zum Büro waren es mindestens 20 Minuten. »Wie viele Brote willst du dann mitnehmen?« »4 Stullen«, entschied er, »und ein Stück Kuchen.« Sie schnitt ab, belegte sie mit Käse und bestrich sie mit Apfelsirup und steckte sie in eine kleine Tüte. »Und einen Apfel.« Er stand auf und nahm einen Apfel aus der Obstschale auf dem Kaminsims. »Wie willst du sie eigentlich mitnehmen? In deiner Schultasche?« Das war für ihn das Allerletzte. Mit einer Aktentasche in der Hand zur Arbeit, das war zu deprimierend. »Ich stecke sie in meine Taschen.« »Beult das nicht aus?« Er fand, dass es so ging, auch wenn es keine ideale Lösung war. Den Apfel musste er in der Hand tragen. »Und wie machst du es mit dem Trinken?« Das wusste er auch nicht. Das Problem irritierte ihn. »Ich werde es dann ja sehen«, schnitt er das Gespräch ab. Sie ging mit ihm zur Tür. Ein bisschen verlegen standen sie sich gegenüber. Er lachte Tschüss, Knöllchen. Er tippte kurz auf ihren Kopf und gab ihr einen Kuss. Sie hatte Tränen in den Augen. Nicht weinen, hörst du? Nein, ich weine ja nicht. Ich finde es nur für dich so schrecklich. Und auch noch an deinem Geburtstag. Das macht es nur noch festlicher. Doch als sie die Tür hinter sich schloss und sich abwandte, war ihm traurig zumute. Geistesabwesend und ohne etwas zu sehen, lief er durch den Jordan, wo sie wohnten, kreuzte die vier Grachten, überquerte die Vorburgwahl und den Damm und bog in die Darmstadt ein. Es war Hochsommer. So früh am Morgen, einem Montagmorgen, war es noch still in den Straßen, eine sommerliche Stille, der er sich vage bewusst war. De Bruyn öffnete ihm die Tür. Im ersten, dem vorderen Raum, war noch niemand, im zweiten auch nicht, doch die Tasche von Fräulein Hahn stand auf ihrem Schreibtisch und als er auf Berthas Tür zulief, kam sie gerade aus dessen Zimmer. Als sie ihn sah, ließ sie die Tür halb offen. »Tag, Fräulein Hahn«, sagte er. »Tag, Herr Koning«, sagte sie, ohne eine Spur von Freundlichkeit. »Machten, Koning«, verbesserte er in einem ungeschickten Versuch, ihr das »Du« anzubieten. Sie ignorierte es und ging an ihm vorbei zu ihrem Schreibtisch. Verwirrt, erniedrigt durch seine eigene Freundlichkeit, die er als Unterwürfigkeit empfand, betrat er Berthas Zimmer. Bertha stand aufrecht neben seinem Schreibtisch und sah ihn streng an. »Ich gratuliere dir zum Geburtstag«, sagte er, während er ihm die Hand gab, »und ich hoffe, dass dieser Tag für dich der erste einer Befriedigung verschaffenden wissenschaftlichen Karriere sein wird.« Martin lächelte. »Das hoffe ich auch.« Er hatte das Gefühl, dass mit diesen Worten sein Schicksal besiegelt wurde. Er sah sich um, unsicher, was nun von ihm erwartet wurde. »Ich hatte mir überlegt, dass du in den ersten Wochen bei mir im Zimmer sitzen solltest«, sagte Bertha, bevor Martin etwas fragen konnte. »Dann kann ich dich einarbeiten. Ich habe dafür einen Platz am Tisch freigemacht.« Er nickte in Richtung des Tisches, auf dem zwischen den Stapeln von Büchern und Schriftstücken eine freie Fläche geschaffen worden war. Hinter dieser freien Fläche stand ein einfacher, altmodischer Stuhl mit einem durchgesessenen Plüschpolster. Martin ging zögernd zu seinem Platz und legte seinen Apfel an den Rand der Arbeitsfläche. Bertha holte eine silberne Taschenuhr aus der Brusttasche seines Jacketts und zog sie zu Rate. »Aber erst werde ich dich dem übrigen Personal vorstellen.« Fräulein Hahn und Van Iperen kannte er bereits. Van Iperen zwinkerte ihm zu, als er hinter Bertha vorbeikam, und zog mit einer Bewegung seines Kopfes eine Grimasse, um deutlich zu machen, dass er das alles für Unsinn hielt. Martin ignorierte es und folgte Bertha in den ersten Raum. Dort befand sich zu dem Zeitpunkt lediglich ein hochgewachsener, magerer junger Mann. Er stand bei einem der vier Schreibtische, die jeweils zu zweit im vorderen Teil des Raumes standen, vor dem Bücherregal, das als Trennwand diente. Bertha ging mit kleinen Schritten auf ihn zu und blieb vor ihm stehen. Der Mann war sicher einen Kopf größer. »Wo ist Meyrick?«, fragte er. Der junge Mann sah ihn unverschämt an. Er hatte glattes, blondes Haar und ein mageres, fanatisches Gesicht mit hohlen Wangen. »Woher soll ich das wissen?«, fragte er gleichgültig. »Bin ich der Hüter meines Bruders?« Die Antwort schien Bertha zu amüsieren. Er schmunzelte und verzog seinen Mund. »Nein, das würde mich wundern.« Er wandte seinen Kopf in Martins Richtung. »Darf ich dir Herrn Koning vorstellen? Herr Koning fängt heute bei uns an zu arbeiten. Er wird sich um den Atlas für Volkskultur kümmern.« Der Mann reichte Martin achtlos die Hand. »Toineheus«. In diesem Augenblick ging die Tür zum Flur auf und ein schon etwas älterer Mann trat ein. Martin erkannte ihn und begriff, dass es Meyrink sein musste. Der Mann erschrak, als er Bertha sah. Bertha hatte sich aufgerichtet und sah ihn streng an. »Tag, Herr Meyrink«, sagte er in gemessenem Tonfall, Sie sind zu spät. Es tut mir leid, Herr Bertha. Er hatte eine etwas quengelige Stimme, als ob er zu müde wäre, um zu reden. Aber es ist gestern wieder spät geworden und da hatte ich Mühe, aus dem Bett zu finden. Bei mir ist es auch spät geworden, sagte Bertha kühl, aber ich bin trotzdem pünktlich. Ja, Sie können das vielleicht aushalten, aber ich habe Probleme damit. Bertha ignorierte das. Wann haben Sie Ihr mündliches Examen? In 3 Wochen. Aber ich fürchte, dass es schon wieder nicht klappen wird, denn ich habe gestern gehört, dass das Schriftliche nicht so gut war. Sie sollten mal etwas früher zu Bett gehen und etwas mehr Selbstvertrauen haben, befand Bertha. Er machte eine Geste in Richtung Marten. Das ist Herr Koning. Angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen, sagte Meirig, während sie einander die Hand reichten. Herr Tahar ist krank und Balk ist im Urlaub, sagte Bertha, ohne Marten Zeit zu lassen, das Kennenlernen zu vertiefen. Das muss also noch warten. Er ging weiter zu dem Raum hinter dem Bücherregal, in dem Wiechel und Wehrmann saßen. Wehrmann saß ebenso wie beim letzten Mal hinter dem hölzernen Registraturschrank und las Zeitungsausschnitte. Wiechel blätterte in einem Buch. Er stand auf, als Bertha und Marten um die Ecke kamen und grüßte sie. Bertha höflich, Marten mit seinem Vornamen. »Ihr kennt euch schon«, stellte Bertha fest. »Wie den gestrigen Tag«, schätzte Wiechel, »wenngleich ich damit nicht sagen will, dass er Koning von gestern ist.« »Kennen Sie Herrn Koning schon?«, fragte Bertha Wehrmann. Wehrmann sah zerstreut hoch mit seinen Gedanken woanders. »Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ich die Ehre hatte.« »Herr Wehrmann kümmert sich um das Ausschnittarchiv«, erklärte Bertha, »und das macht er vorzüglich.« »Darüber muss ich noch mal mit Ihnen sprechen, Herr Bertha«, sagte Wehrmann. Er hatte eine etwas feuchte Aussprache und es schien, als würde sein großer, roter Kopf noch weiter anschwellen, als unterdrückte er nur mit Mühe eine aufkommende Wut. »Das wird geschehen, sobald ich Gelegenheit dazu finde«, wehrte Bertha ab. »Herr Wehrmann ist derzeit ein begabter Läufer gewesen«, erzählte er, als sie über den Flur durch die Hintertür wieder in den Raum von Fräulein Hahn kamen. »Ich nehme an, dass er damals schlanker war.« Sie betraten sein Zimmer. »Einmal im Jahr droht er mit dem Tod. Man muss also ein bisschen freundlich zu ihm sein.« Marten schloss die Tür hinter sich. »Was ist das für ein Examen, an dem Meiering sitzt?« »Meiering ist ein Dussel, aber er sitzt wenigstens jeden Sonntag unter der Kanzel. Darum habe ich ihn eingestellt.« »Ist das eine Voraussetzung?« Bertha drehte sich zu ihm um und sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Es gibt ihm einen Vorsprung, und dabei ist er auch noch Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Das sind Dinge, die bei mir schwer wiegen.« Marten lachte. Er konnte nicht genau bestimmen, was Bertha wirklich dachte, doch die Ironie war wohl nicht zu verkennen. »Aber nun zu deiner Arbeit.« Er zog eine Schublade seines Schreibtisches auf und überreichte Marten einen Stapel mit kleinen Zeichen von mit kleinen Zeichen bedruckten Karten der Niederlande und Flämisch-Belgiens. »Deine Aufgabe ist es, diese Karten mit einem Kommentar zu versehen, mit Ausnahme des Kommentars zu den Karten des Irrlichts. Darum werde ich mich kümmern. Ich mache mich nun an die Arbeit. Wenn du Fragen hast, darfst du mich unterbrechen.« Er wandte sich ab und setzte sich an seinen Schreibtisch mit dem Rücken zu Marten. Während dieser die Karten mit zu seinem Platz nahm, zog Bertha seine Schreibmaschine zu sich heran, spannte ein paar Blätter mit Kohlepapier dazwischen ein, machte eine kurze Pause und begann dann mit einem Finger verblüffend schnell zu tippen. Dass Marten hinter ihm saß, schien ihn nicht im geringsten zu stören. Marten schuf auf dem Tisch etwas mehr Platz, stand wieder auf, um die Brotbeutel aus seiner Tasche zu holen und sah mechanisch die Karten durch. Bei den ersten 3 ging es tatsächlich um das Irrlicht, bei den folgenden um andere sehr unterschiedliche Themen aus dem Umkreis des Volksaberglaubens, Doch er war zu abwesend, um die Bedeutung des Ganzen zu begreifen. Außerdem wurde er durch die Nähe Berthas abgelenkt. Während er geistesabwesend die letzte Karte betrachtete, wurde er sich zum ersten Mal an diesem Tag einer bodenlosen Traurigkeit bewusst, die nun wie eine Flutwelle aufstieg und in der er zu ertrinken drohte. Er nahm sich zusammen, indem er sich zwang, hinter die Bedeutung der Kartenbeschriftung zu kommen. Sie gab eine Übersicht über die Verbreitung des Wichtelmännchensglaubens in den Niederlanden und in Flämisch-Belgien und war bedeckt mit rot und grün ausgefüllten Kreisen, Dreiecken, Quadraten, Kreuzen und Strichen, hinter denen sich die Antworten aus den Fragebogen verbargen, die er aus seiner Studienzeit kannte. Er betrachtete die Zeichen und versuchte, ein Muster in dem Chaos zu finden, ohne Erfolg. Der einzige Rückhalt im Raum war das hastige Tippen und das regelmäßig wiederkehrende Klingeln der Schreibmaschine von Bertha. Das Tippen wurde erst etwas langsamer, als de Bruyne mit dem Kaffee hereinkam. »Kaffee, Herr Bertha«, sagte de Bruyne. Das Tippen hörte abrupt auf. »Ja, wahrhaftig«, sagte Bertha. »Kaffee von de Bruyne. Nicht auszudenken, wenn ich den ausfallen lassen würde.« De Bruyne kicherte. »Der Kaffee von de Bruyne ist braun«, scherzte er. Während er das Tablett zwischen die Bücherstapel schob, drehte sich Bertha mitsamt seinem Stuhl zur Seite und sah vergnügt zu. »Zwei Löffel Zucker?«, fragte de Bruyne. Er zwinkerte Martin zu. Martin begriff, dass dieses Spiel häufiger gespielt wurde. »Noch einen dazu«, sagte Bertha. Er spitzte die Lippen. »Der Löffel muss darin stehen bleiben.« De Bruyne gab noch einen vollen Löffel dazu und goss einen großen Schuss Milch hinein. »Herr Bertha will immer Blümchenkaffee, nicht wahr, Herr Bertha?« »Wie meine Mutter ihn machte«, sagte Bertha genüsslich. »Du auch, Koning?«, fragte de Bruyne. »Keinen Blümchenkaffee«, mahnte Martin. Es war eine graue Brühe, die er nur mit Mühe hinunterbekommen konnte. Nicht gerade etwas, wonach man sich sehnte. »Wer hat die Karten eigentlich gemacht?«, fragte er, als de Bruyne den Raum wieder verlassen hatte. Bertha saß mit einer Tasse in der Hand da und ließ sie sanft kreisen, bevor er einen Schluck nahm. »Ein paar Studenten unter meiner Anleitung«, er schnalzte mit den Lippen. »Einen von ihnen wirst du noch treffen, der ist im Urlaub. Hein de Boer, ein Bauernsohn.« Er sprach das letzte Wort präzise aus, mit deutlicher Ironie. »Ein netter Junge, aber ein kleiner Schwerenöter.« Es war Martin nicht klar, was er sich darunter vorstellen musste. »Und gibt es auch ein Beispiel, wie so ein Kommentar gemacht werden muss?« Bertha nickte ihn zu und blickte ihn von der Seite mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Nein, gibt es nicht. Dafür bist du gerade eingestellt worden.« Um Punkt 12:30 hörte Bertha auf zu tippen. Er schob die Schreibmaschine auf den Tisch, holte eine Serviette, einen kleinen Teller, ein Messer, eine Butterdose und ein Päckchen Schokoladenstreusel aus einer Schublade seines Schreibtisches, bereitete die Serviette aus und machte es sich bequem. Das Brot kam aus einer Dose in seiner Aktentasche. »Wie lange haben wir eigentlich Mittagspause?«, fragte Martin. »Eine Dreiviertelstunde«, antwortete Bertha. »Und darf ich die auch draußen verbringen?« »Die darfst du verbringen, wo du willst, wenn du nur rechtzeitig wieder da bist.« Martin ging zur Amstel und aß sein Brot und den Apfel auf einer Bank am Wasser. Es war warm. Das Wasser glänzte in der Sonne. Auf der gegenüberliegenden Seite fuhr eine Straßenbahn vorbei. Das Ganze drang kaum zu ihm durch. Es war, als ob er sich in einem abgeschlossenen Raum befände, abgeschieden von der Außenwelt, nicht fähig, auch nur zu einem einzigen vernünftigen Gedanken. Wiechel und Neuhaus standen hinter dem Bücherregal und redeten. Wehrmann war nicht da, sein Stuhl war zurückgeschoben, seine Tasche, eine alte Einkaufstasche, stand daneben. Sie beachteten ihn nicht. Wiechel erzählte einen gewagten Witz, Neuhaus lehnte am Rand des Regals und hörte träge zu. »Cherche la femme«, schloss Wiechel. Neuhaus lächelte müde, während Wiechel sich Martin zuwandte. Martin lächelte ebenfalls, obwohl er den Witz nicht mitbekommen hatte. »Haben wir auch Literatur über Wichtelmännchen?«, fragte er. Wiechel richtete sich etwas auf, führte die Hände zum Rücken und wippte auf den Zehen. »Die Wichtelmännchen«, sagte er mit erhobenem Kinn und sah Martin dabei streng an. Er zwinkerte Martin zu und lachte. Die Imitation war perfekt. »Natürlich habe ich Literatur über die Wichtelmännchen«, fuhr Wiechel fort. »Ich gehe mal eben mit dir«, sagte er dann im normalen Tonfall. »Sie steht in Berthas Zimmer.« Bertha war beim Tippen und sah nicht einmal hoch, als sie den Raum betraten und zum Bücherregal an der Rückwand gingen. Ohne einen Augenblick zu zögern, zog Wiechel einen Band des Handwörterbuchs des deutschen Aberglaubens aus dem Regal, blätterte kurz darin und reichte ihn Martin. »Fang erst einmal hiermit an und damit bist du für das Erste beschäftigt«, er stotterte erneut, doch dieses Mal war nicht klar, ob es mit Absicht war. Während Wiechel den Raum wieder verließ, setzte Martin sich auf seinen Stuhl. Er betrachtete das Titelblatt, schlug die Stelle auf, die Wiechel ihm gezeigt hatte, schaute nach, wie viele Seiten der Artikel hatte und begann zu lesen. Was er las, war neu für ihn und versetzte ihn in Staunen. Für den Autor oder die Autoren, denn der Aufsatz bestand aus einer großen Zahl von Abschnitten, jedes Mal mit einer langen Liste von Hinweisen auf weiterführende Literatur, waren Wichtelmännchen-Erzählungen keine Kindermärchen, wie er immer geglaubt hatte, sondern Erinnerungen an eine vorchristliche Vergangenheit, die bis auf den heutigen Tag mündlich von einer Generation zur nächsten überliefert worden war. Über die Art der Erinnerungen schienen die Autoren sich nicht einig zu sein. Manche sahen darin die Reste einer vorchristlichen Ahnenverehrung, andere suchten nach einem Volk kleiner, dunkler Menschen, die von unseren Vorfahren unterworfen oder in die entlegensten Winkel Europas vertrieben worden waren, wo sie sich auf ungastliche Landstriche verteilt, möglicherweise bis auf den heutigen Tag hatten behaupten können. Er las es mit wachsendem Erstaunen und Unverständnis, behindert durch Vagheiten und Unklarheiten im Text, die er zum Teil seinem mangelhaften Wissen über das Thema, zum Teil seinen unzureichenden Deutschkenntnissen zuschrieb. Als er den Aufsatz zu Ende gelesen hatte, hatte er nicht einmal ein Zehntel davon verstanden. Er lehnte sich zurück und blickte gedankenverloren vor sich hin, in dem Gefühl, ohne Karte und Kompass am Rand eines unwirtlichen Gebiets zu stehen. Bertha hatte aufgehört zu tippen. Martin sah, wie er einen Federhalter in ein Tintenfässchen tauchte und sich zu seinem Papier beugte. Die Feder kratzte. Er richtete sich auf, faltete das Papier auf ein Viertel seiner Größe, steckte es in einen Umschlag, leckte an seinen Finger und klebte den Umschlag zu. Während er das tat, drehte er sich langsam um und blickte über seine Brille hinweg zu Martin. »Du weißt, dass du an deinem Geburtstag eine Stunde früher nach Hause darfst?«, sagte er. Seine Schwiegermutter saß im vorderen Zimmer in einem Streifen Sonne, der durch die Gardinen hereinfiel. Nicolin saß im Stuhl vor der Zwischentür zum hinteren Zimmer und sah ihn schon, als er die Außentür aufstieß. »Ah, die Jansen«, sagte er zu seiner Schwiegermutter. »Ha, der Petersen«, antwortete sie, während er sich zu ihr hinunterbeugte und ihr einen Kuss gab. »Noch meine herzlichen Granuladingsbums«. Er nachte und gab Nicolin ebenfalls einen Kuss. »Du bist früh«, sagte sie. »Wie war es?« »Weil ich Geburtstag habe.« »Wie war es?«, wiederholte sie. »Erst mal umziehen.« Er zog die Zwischenvorhänge zu, zog sich um und wusch sich die Hände. Und du hast auch eine Stelle, nicht? Fragte seine Schwiegermutter, als er wieder ins Zimmer kam. Er nickte. Ach, Junge, wie schön. Darauf nehmen wir doch sicher ein. Er lachte. Und wie war es? Fragte Nicolin gespannt. Er setzte sich auf das Sofa. Idiotisch. Idiotisch? In ihrer Stimme lag Entrüstung. Nicht schrecklich? Ach, schrecklich. Das Wort war ihm zu groß. Wenn es schrecklich wäre, wäre der Gedanke, dort morgen wieder hinzumüssen, völlig unerträglich. Und was musst du da jetzt machen? Fragte seine Schwiegermutter. Er sah sie an. Ich muss einen Text über die Wichtelmännchen schreiben. Über die Wichtelmännchen? Sie lachte ungläubig. Du verkohlst mich. Ich verkohle sie niemals. Über Wichtelmännchen, ein erwachsener Mann. Er lachte verlegen, aber auch amüsiert. Glauben Sie nicht an Wichtelmännchen? Ach, du verrückter Junge, hör doch auf, Wichtelmännchen. Aber als Sie noch jung waren, saßen da keine Wichtelmännchen in den Scheveninger Bosjes? Sie lachte, ohne zu antworten. Es war deutlich, dass sie dachte, er würde sie auf den Arm nehmen. In den Wäldern von Pex gab es sie schon, beharrte er. Da war ein Baum mit einem Loch darin. Und wenn wir daran vorbeikamen, habe ich in das Loch gerufen. Er machte die Stimme eines Kindes nach. Wichtelmännchen, Wichtelmännchen. Später haben sie Maschendraht davor gespannt. Da sind sie verschwunden. Ach, Kindergeschwätz. Und wenn Kinder und Verrückte nun die Wahrheit sagen? Quälgeist, das darfst du nicht. Deine Mutter glaubt nicht mehr an Wichtelmännchen, sagte er zu Nicolin, die gerade wieder den Raum betrat. Solltest du nicht lieber mal einen Schnaps einschenken, entgegnete sie. Er merkte, dass sie sich ärgerte. Er vermutete, dass die Anwesenheit ihrer Mutter sie irritierte, aber dennoch vermittelte es ihm ein vages Gefühl von Schuld, als ob er etwas getan hätte, was nicht in Ordnung war. So, für heute bis hierhin. Ich hoffe, Sie haben morgen... Ich hoffe, es ist für Sie morgen kein Schrecken, wieder ins Büro zu kommen. Vielleicht erfahren wir da noch mehr über Wichtelmännchen und so weiter. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass Sie hier waren, dass Sie hier sind. Wie gesagt, sämtliche Fragen, die Sie haben, der Herr Ulrich Vohr ist gerne bereit, sie alle zu beantworten. Ja, ne? Der hat das häufiger gelesen als ich und auch mit einem viel besseren Sachverstand als ich natürlich. Ne? Weißt du, was witzig ist? Ich habe das nicht angemacht. Ich habe heute Morgen 3 Stunden geübt, wie das Ding funktioniert. Es ist seins. Er hat es mir nochmal erklärt und jetzt habe ich vergessen, den Knopf zu drücken.
Ich habe keines anderes.
Du hast alles?
Ich schicke dir das.
Wunderbar. Großartig. Nächstes Mal denke ich dran. was ich noch gerne auch sagen möchte, das ist der Frau Christel Ahring. Ich finde das ganz toll. Erstens, wie sie Hallo gesagt hat hier zu uns allen und zweitens, wie sie uns alle bedient hat. Ich habe nicht gewusst, dass das ein Café mit Service ist. Ich dachte, hier müsste sich jeder selbst bedienen. Also, ganz herzlichen Dank. Kaffee mit Service, das ist großartig. Danke.
Ich freue mich auf die nächsten 32 Jahre.